Ein dortiger Arzt, Ayurveda-Arzt, hat sich um mich gekümmert, gewartet, bis eine der Kühe Urin abgegeben hat, hat den aufgefangen in einem Behälter, hat dann noch Pflanzen und Pulver dazu gemischt. Und nach einer halben Stunde hat er mir die Paste auf die Bissstelle und die Umgebung appliziert. Und man konnte zusehen, wie die Schwellung zurückging. Also das war phänomenal.
Was für eine Stadt, oder? Voller Gegensätze mit dem endlosen Smog und dem Dreck einerseits, aber auch Kultur, die ganz kunterbunt ist und faszinierenden Menschen andererseits. Explore ist hier, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Delhi, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
Blutegeltherapie, Aderlass, blutiges Schröpfen. Also wer durch Delhis Straßen bummelt, findet unzählige Anbieter für traditionelle indische Medizin. Ja, die Praktiken, die wirken teilweise archaisch. Aber obwohl sich Delhi immer mehr zu einer modernen Weltstadt wandelt, hat sich die medizinische Kultur über Jahrhunderte bis heute bewahrt. Und genau darüber sprechen wir mit einem Arzt, der davon schon alles gesehen und fast alles ausprobiert hat. Heute bei uns.
Schlange im Aktenschrank, Schlange auf der Garderobe, Schlange im Kinderbett, Schlange einfach überall gefühlt. Delhi erlebt aktuell eine echte Schlangeninvasion, einige Schlangen davon giftig. Aber warum eigentlich? Und wo kommen die plötzlich alle her? Es gibt haarsträubende und spannende Geschichten über ein oft missverstandenes Tier von Delhis Schlangenfänger Nummer 1. Das alles in dieser Folge.
Themenmonat Delhi, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Über indische Straßenmedizin und furchtlose Schlangenfänger. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure und Redakteurinnen. Ich bin Eka Kiewit. Hi zusammen.
Und hier ist Max Dietrich. Hi.
Ja, auf in Runde 2 zu Delhi. Das wird, kann man so sagen, eine ziemlich spektakuläre Folge. Bevor wir aber in das erste Hauptthema dieser Episode einsteigen, kommt natürlich wie immer unser Wissen to go. Hier sind unsere Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so vielleicht noch nicht über Delhi wusstet.
Fakt 1 heißt dicke Luft. Smog ist, na klar, ein Riesenthema in Delhi, das dürfte bekannt sein, aber die Ausmaße vielleicht nicht. Die Luftverschmutzung, die ist teilweise so gewaltig, dass Flüge am Delhi Airport wegen der schlechten Sicht gecancelt oder auch mal umgeleitet werden müssen. Das ist in weiten Teilen der Welt ziemlich unvorstellbar. In Delhi passiert das öfter mal, ja.
Und die gesundheitlichen Folgen des Smogs sind für die Menschen natürlich auch heftig, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Was ich da ganz verblüffend fand, aber auch total einleuchtend, viele Menschen in indischen Großstädten, die rufen zusätzlich zum Wetterbericht auch jeden Tag die Luftverschmutzungsvorhersage auf.
Smog Forecast.
Also diese Liste, wie der Smog da zustande kommt, die ist ja auch wahnsinnig lang, ne?
Ich habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ja. Autoabgase zum Beispiel, Abgase von Dieselgeneratoren, die mischen da mit. Das Abbrennen von Ackerflächen aus dem Umland, dann verbrennen viele Menschen, verbrennen ihren Müll in den Gärten oder auf der Straße. Ja. Baustaub von Baustellen, auch ein Riesenthema und was weiß ich noch alles. Also wie gesagt, kannst du ewig weiterführen. Teilweise ist die Belastung so hoch, dass der Smog von diesen Sensoren, von dieser Luftverschmutzungsvorhersage, gar nicht mehr erfasst werden kann, weil die Skala so hoch gar nicht geht. Ja, das reicht gar nicht aus. Das sorgt natürlich für Riesendiskussionen, aber leider ist bisher der politische Druck nicht hoch genug, dass sich die Luftqualität nachhaltig mal verbessern würde.
Also sagen wir mal so, oberirdisch hat Delhi technischen Nachholbedarf. Unterirdisch dagegen ist Hightech angesagt. Und deswegen kommt hier Fakt 2, die Roboterbahn. Seit letztem Jahr fahren in Delhi nämlich die ersten Züge komplett computergesteuert und ohne Fahrer und Fahrerin. Das soll angeblich die Sicherheit und Taktung der Züge erhöhen. Das ganze U-Bahn-Netz ist in den letzten 20 Jahren in absoluter Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden gestampft worden. Insgesamt 8 Linien sind da entstanden. Und was ich auch noch spannend fand, jeder Zug ist mit einem Frauenwaggon ausgestattet, in dem nur Frauen und Kinder mitfahren dürfen. Also damit sie sich einfach sicherer fühlen können. Ja, und wenn Männer in dem Wagen erwischt werden, dann müssen sie Strafe zahlen.
Fakt 3, Erdbebenalarm. Wie wir schon in Delhi Folge 1 gelernt haben und auch heute in Folge 2 wieder hören werden, in Delhi sind viele Dinge normal, die für Europäer vielleicht eher außergewöhnlich sind. Zum Beispiel die Erdbeben. Delhi liegt nahe einer tektonischen Verwerfungslinie und damit eben auch in einem Hochrisikogebiet. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2020, also innerhalb von einem halben Jahr, hat es 12 Erdbeben gegeben. Das finde ich schon wahnsinnig viel. Konkret heißt das, die Erde kann einige Sekunden wackeln, Menschen laufen ins Freie, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die meisten Beben sind Gott sei Dank so schwach, dass da niemand zu Schaden kommt.
Smog-Wahnsinn, Hightech-U-Bahn und der Erdbeben-Hotspot. Unsere drei Fakten über Delhi. So, es geht rein ins erste Hauptthema dieser Folge. Und das ist, ehrlich gesagt, nichts für Zartbeseitete. Tasten wir uns mal ganz langsam ran, bitte.
Haben wir ja auch in Folge 1 schon festgestellt, in Delhi prallen Welten aufeinander. Ja? Du hast da Armut und Reichtum, Slums und Wolkenkratzer, Tradition und Moderne. Und wer möchte, findet natürlich noch viele mehr. So ist das auch in der indischen Medizin. Wer möchte, der findet ganz leicht hochmoderne Kliniken einerseits. Und andererseits sind viele Ladenzeilen in den Straßen noch so ganz geprägt von traditionellen Heilangeboten. Jahrtausende alt sind die, ja, aber eben auch noch sehr lebendig und extrem spannend, ne?
Warum wenden sich auch im Jahr 2021 noch so viele Menschen an traditionelle Heilerinnen und Heiler? Und woher kommt das Vertrauen in diese uralten Methoden? Und funktionieren Schröpfen, Blutegeltherapien und Adalas wirklich? Ja, das sind alles Fragen, die wir diesem Experten hier gestellt haben.
Mein Name ist Thomas Ramp. Ich bin Oberarzt in der Klinik für Naturheilkunde in Essen und leite das Institut für Naturheilkunde, traditionelle chinesische und indische Medizin.
Dr. Ramp, der hat übrigens alle Praktiken am eigenen Leib erfahren. Und das Interview, das haben wir vor ein paar Tagen geführt. Das war super interessant. Als erstes wollten wir von ihm wissen, warum Delhi eigentlich so ein medizinischer Melting Pot ist.
Ja, die Geografie von Delhi ist quasi so, dass sich dort verschiedenste Medizinsysteme treffen. Also wenn wir denken, die gräko-arabische Medizin, also heute als Unani bezeichnet, ist dort vertreten. Dann haben wir dort die Siddha-Medizin, die bekannt ist für ihre Marmapunkte und natürlich die Ayurveda, die dort vertreten ist. Und das alles kann man eben dort finden in relativ moderner Ausprägung, aber auch natürlich in der traditionellen Ausprägung.
Mhm. Es gibt ja so einige traditionelle Anwendungen, bei denen es ziemlich, sagen, also salopp gesagt, zur Sache geht und auf die wir ja gleich noch genauer eingehen. Viele der HeilerInnen sind keine ausgebildeten MedizinerInnen. Woher kommt denn trotzdem das große Vertrauen der Patienten in diese HeilerInnen?
Also ich denke, das liegt einfach daran, dass das ja über Jahrhunderte gewachsen ist und quasi schon eine gewisse Familientradition bei den Patienten hat, dass man eben bei den und den Beschwerden zu dem und dem Heiler geht. Also bei unseren Besuchen dort in Delhi haben wir natürlich schon festgestellt, dass sich über die Jahre da was verändert hat und dass die indische Regierung natürlich versucht, da Qualitätsstandards einzuführen, auch auf dem Gebiet der traditionellen Medizin. Aber ganz gelungen scheint das noch nicht.
Aber es scheint sich ja trotzdem in den Familien irgendwie durchgesetzt zu haben, ne? Wird das auch von Generation zu Generation weitergegeben, sowas?
Also ich denke auf jeden Fall, das ist ja Familienwissen und letztendlich ist das ja auch Kapital. Das heißt, die Familien, die solche traditionelle Heilformen beherrschen, die verdienen damit ja auch ihr Geld. Und dann ist es eigentlich logisch, dieses Kapital dann auch in der Familie zu bewahren und die Geheimnisse dieser Therapien dann auch so weiterzugeben.
An dieser Stelle möchten wir euch und Ihnen natürlich auch, Herr Ramp, da sind wir gleich gespannt auf Ihre Einschätzung, einen dieser traditionellen Heiler mal vorstellen. Er heißt Muhammad Gayas. Er ist um die 80, eine indische Adalas-Legende, so kann man es wirklich sagen. Er und seine Familie praktizieren das seit Generationen in Delhi unter freiem Himmel. Folgendermaßen läuft das ab. Patienten kommen dahin, stellen sich an, zahlen einen kleinen Obolus und dann erklären sie einmal ihre Beschwerden, was sie haben, woran sie leiden. Und dann werden ihnen mit einer Rasierklinge an bestimmten Stellen die Arme und Beine angeritzt und dann bluten sie kontrolliert aus. Natürlich nicht vollständig, aber ein bisschen. Und wir hören mal rein bei Muhammad Gayas. Mein Beruf ist uralt. Schon mein Großvater hat ihn ausgeübt. Stellen Sie sich das so vor. Überall auf der Welt gibt es Werkstätten für Autos. Aber das hier, das ist eine Werkstatt für Menschen. Eine Werkstatt, in der wir Blut aus den Blutgefäßen lassen. Gott hat uns diesen Körper gegeben. Er ist verästelt und verdrahtet mit Venen wie in einem elektronischen Netzwerk. Mit dem Gehirn als Schaltzentrale. Vor allem Schmerz entsteht, wenn das Blut in diesem Netzwerk schlecht geworden ist. Deshalb lassen wir es raus. Vor allem Menschen, die alles andere ausprobiert haben und nicht weiter wissen, kommen zu uns. Lieber Herr Ramp, ordnen Sie das doch mal bitte für uns ein. Funktioniert das wirklich? Das klingt ja abenteuerlich. Und wenn das funktioniert, wie?
Also wenn wir so ein bisschen zurückblicken in unsere Medizintradition hier in Europa, dann hatten wir ja ein ganz ähnliches Konzept. Also die Säftelehre, die Humoralpathologie der alten Griechen, die hat das ja auch postuliert, dass sich quasi Blut schlechtes Blut in den Adern stauen kann und dass man da quasi reinigende Maßnahmen durchführen muss, um das schlechte gestaute Blut, die schlechten Säfte aus dem Körper herauszulassen. Auch heute gibt es ja in anderen Ländern noch solche Traditionen, also zum Beispiel in Japan, die haben auch diese Form des Mikroaderlasses. Und wie gesagt, bei uns in der mittelalterlichen Medizin war ja Aderlass quasi das Kardinalmittel der Medizin gewesen.
Was ist denn schlechtes Blut?
Wenn man das übersetzt vielleicht in unsere moderne Schulmedizin, dann ist es eben schlecht oxygeniertes Blut, das heißt wenig sauerstoffhaltiges Blut. Und wenn Sie das dann quasi ersetzen durch Blut, was eben viele Sauerstoffträger enthält oder viel Sauerstoff enthält, dann haben Sie dort auch eine gute Versorgung mit Sauerstoff und einen besseren Stoffwechsel.
Das heißt, verstehen wir das richtig, das funktioniert wirklich?
Da gibt es ganz wenig Forschung dazu. Aber es ist auf jeden Fall über die Jahrhunderte ein gewachsenes System.
Mhm. Herr Ramp, ebenfalls viel zu sehen auf Delhis Straßen, Werbeschilder für traditionelle Leech-Treatments, also Blutegelbehandlung. Wie läuft denn das ab und wozu ist das gut?
Er enthält bestimmte Enzyme in seinem Speichel, die sind durchblutungsfördernd, Hirudin ist das bekannteste, die sind entzündungshemmend und die sind schmerzlindernd. Das ist eine Komposition eigentlich an Enzymen, also ein Cocktail, den er in seinem Speichel hat. Über 100 sind mittlerweile bekannt. Und dann kommt ja noch diese Aderlasskomponente dazu, dass wenn man den Blutegel an bestimmten Stellen eben ansetzt, diese schon erwähnte Aderlasskomponente noch dazu kommt, also dieses in Anführungszeichen schlechte, gestaute Blut quasi den Körper verlassen kann und durch neues, gutes, gut mit Sauerstoff versorgtes Blut ersetzt wird.
Mhm. Sie forschen ja nun schon eine ganze Weile auch insbesondere zu Blutegeln. Ich habe ein, zwei Studien von Ihnen dazu gelesen und es wirkt ja schon so, als wenn Blutegeltherapien, die natürlich aus europäischer Sicht so ein bisschen, ich nenne es mal archaisch wirken, die man in Indien aber relativ viel sieht, als wäre das schon schulmedizinisch belastbar. Das funktioniert, oder?
Also ich denke, wenn man bestimmte Kriterien einhält, dann ist das auf jeden Fall so. Also zum Beispiel hier in Europa werden die nach ganz standardisierten Vorgaben gezüchtet in dafür extra eingerichteten Blutegelfarmen. Und der Blutegel ist bei uns Arzneimittel und wird dementsprechend auch kontrolliert und überwacht. Allerdings in Indien werden die Blutegel meist durch Wildfang gewonnen, also in der Natur draußen, und müssen dann einer gewissen Reinigungsprozedur unterzogen werden, bevor sie dann an den Patienten gelangen.
Weil Sie gerade nochmal von den Blutegeln als Arzneimittel bei uns gesprochen haben, das sind ja lebende Tiere. Wie entsorgt man denn dann so einen Blutegel? Was passiert denn mit dem?
Es ist so, dass die Blutegelfarm, von der wir zum Beispiel unsere Egel beziehen, die haben einen sogenannten Rentnerteich eingerichtet. Das ist also ist eigentlich schön, einmal arbeiten als Blutegel und dann in Rente geschickt werden. Die können dorthin zurückgeschickt werden für einen kleinen Obolus. Und die meisten unserer Patienten, die sehen das genauso. Die sagen, der Blutegel, der hat mir Gutes getan. Ich möchte, dass es dem weiter gut geht und wenden dann eben einen kleinen Betrag auf und dann darf der dort eben in Rente gehen.
Ich nehme mal an, das läuft in Delhi anders?
Ja, das ist natürlich eine Kostenfrage und auch eine Frage der Praktikabilität. Die haben ja keine Blutegelfarmen, müssen die immer aus der Natur neu heranschaffen. Und das war übrigens bei uns früher auch so, dass die Blutegel mehrfach verwendet wurden. Wir haben die früher mit Salz zum Erbrechen gebracht. Die Inder machen es mit verschiedenen Kräutermischungen, dass der Blutegel dann eben das aufgenommene Blut erbricht und dann nach einigen Wochen wieder hungrig wird und dann an Patienten dann wieder angesetzt werden kann. Mhm. Ist natürlich unter hygienischen Aspekten fragwürdig, aber sie haben da auch ihre Erfahrung und ihre Vorkehrungen getroffen. Aber bei uns wäre das natürlich undenkbar.
besonders schaurig, zumindest für mich und vom Namen her, klingt das blutige Schröpfen. Also Schröpfen an sich, das kenne ich, das, diese Gläser, ne, mit, wo man dann mit so Unterdruck die Haut ansaugt, zum Beispiel auf dem Rücken. An welcher Stelle kommt jetzt das Blutige dazu, Herr Ramp?
Da geht es darum, dass man die Reflexzonen der Körperoberfläche auch nutzen kann. Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient eine Lebererkrankung hat, ne, dann wissen eben die Heilkundigen, wo sich die Reflexzone der Leber an der Körperoberfläche befindet und würden dort genau in diesem Segment, nennt man das anatomisch, dann auch die Ritzung vornehmen und den Schröpfkopf platzieren, um die schlechten Säfte, die die Leber belasten, dann eben an die Körperoberfläche zu holen.
Das heißt, dieses aufgesetzte Glas, darunter wird die Haut angeritzt und dieses Glas füllt sich dann mit Blut? Fragezeichen?
Ja, Blut, Lymphflüssigkeit und alles, was da eben sich im Gewebe befindet, sammelt sich dann in dem Glas und der Therapeut kann dann anhand der Farbe und der Konsistenz dieser Flüssigkeit, die sich im Glas sammelt, auch schon wieder Schlüsse auf den Zustand des Patienten ziehen.
Sagen Sie mal, Sie haben es vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt. Können Sie uns einmal ganz kurz, es scheint ja typisch für Delhi zu sein, was zu Unani sagen?
Ja, also Unani, da wird, das ist auch für uns unvorstellbar, werden Metalle verwendet. Ne? Also wenn wir zum Beispiel an Quecksilber denken, also Quecksilber als Medizin, da erinnern wir uns ans Mittelalter, als quasi die Syphilis mit Quecksilberbädern behandelt wurde und reihenweise die Patienten verstorben sind, bis Paracelsus irgendwann gesehen hat, die Dosis macht eben das Gift. Mhm. Aber wenn die Zubereitung stimmt, ne, also die Zubereitung macht eigentlich die Wirkung und verhindert, dass Quecksilber giftig ist. Das kann man sich, Nanopartikel ist vielleicht so ein Stichwort aus unserer modernen Medizin, dass man sagt, durch diese Zubereitungsschritte, die dort vorgenommen wurden, entsteht eine Art Nanopartikel, der quasi dann nicht mehr giftig ist für den Organismus, sondern die Wirkung der Arzneimittel, die mit diesem Schwermetall verwendet werden, verbessert. Ne? Aber das ist natürlich wissenschaftlich alles noch ganz, ganz schlecht erforscht. Aber das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum die Leute nicht reihenweise an diesen Arzneimitteln versterben, sondern im Gegenteil sogar Besserung erfahren durch diese speziell zubereiteten Arzneimittel. Man nennt das Rasa Shastra in der Fachsprache.
Und welches Schwermetall findet in Delhi noch besonders viel Anwendung? Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Also Quecksilber ist schon sehr, sehr häufig. Ne? Das ist schon in sehr vielen Medikamenten dann tatsächlich noch vertreten.
Herr Ramp, was ist denn in all den Jahren Ihrer Forschung Ihre denkwürdigste Erinnerung in Sachen indischer Medizin gewesen?
Jetzt bin ich gespannt.
Also Forschung hat ja sehr häufig mit Selbsterfahrung, mit Eigenerfahrung zu tun. Und wir haben auch einen regen Austausch mit indischen Universitäten und bringen dann auch immer wieder Studenten aus Deutschland dorthin. Und das Highlight ist eigentlich immer eine Exkursion in die Natur, um eben Wildkräuter, Heilkräuter dort in der Natur vorzufinden und dann auch zu analysieren. Und bei einer dieser Wanderungen sind wir von Blutegeln, die im Regenwald auch zu finden sind, also nicht nur in Gewässern, sondern auch im feuchten Erdreich, und sind dann auch dementsprechend von denen attackiert worden. Und nach ein paar Tagen hatte sich einer dieser Bissstellen bei mir furchtbar entzündet, also dick geschwollenes Bein, gerötet, heiß, Fieber. Mhm. Und wir sind dann dort in ein lokales, kleines Ambulatorium gegangen. Und ein dortiger Arzt, Ayurveda-Arzt, hat sich um mich gekümmert. Und er hat gesagt, er muss die Medizin zubereiten. Und ich konnte beobachten, wie er dann auf eine Kuhweide ging, die auch zum Ambulatorium gehörte, gewartet hat, bis eine der Kühe Urin abgegeben hat, hat den aufgefangen in einem Behälter, hat dann noch Pflanzen und Pulver dazu gemischt. Und nach einer halben Stunde hat er mir die Paste auf die Bissstelle und die Umgebung appliziert und man konnte zusehen, wie die Schwellung zurückging, wie die Hitze aus dem Gewebe ging, wie quasi die Körpertemperatur gesunken ist. Also das war phänomenal, wirklich.
Hatten Sie da keine Angst?
Ich war eigentlich in der Situation, war ich total froh, dass ich jemand hatte, der die Problematik erkannt hat und auch gleich wusste, was er tat. Aber es war natürlich schon ein bisschen skurril, mitzuerleben, wie Medikamente da zubereitet wurden. Es war auf jeden Fall frisch zubereitet.
Also abenteuerlich klingt das auf jeden Fall. Da kann man ja nur froh sein, dass er ihnen nichts Ähnliches zu trinken gegeben hat, sondern es ihnen nur aufs Bein geschmiert hat. Ich glaube, ich bin richtig informiert, Herr Ramm, korrigieren Sie mich sonst, dass Erbrechen auch ganz viel als Entgiftung, als Weg der Entgiftung benutzt wird in der traditionellen indischen Medizin. Das ist relativ normal. Haben Sie das mal irgendwie miterlebt, solche Erbrechen-Geschichten?
Ja, also es gibt ja die Herangehensweise, gerade in der Ayurveda, das Panchakarma, also der Reinigungsprozeduren. Und wenn jetzt zum Beispiel Probleme im oberen Gastrointestinaltrakt sind, in Zwerchfellnähe oder im Bereich der Leber, Magen oder auch Galle, dann wird aber der Patient vorbereitet. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, der kommt in die Ambulanz und dann kriegt er ein Brechmittel und dann geht er wieder und alles ist gut, sondern er wird quasi über Tage mit Kräuterrezepturen erstmal vorbereitet auf die Prozedur des Erbrechens und dann kommt er ins Ambulatorium und kriegt dort eben ein Pflanzengemisch, oftmals auch mit Milch zusammen zubereitet, trinkt das und zieht sich dann zurück in den Brechraum und macht dann eben das kontrollierte Erbrechen. Und oftmals geht das über mehrere Tage. Und wenn man das dann beobachtet, die Verläufe, das ist schon frappierend, was da passiert. Also Verläufe, wo wir sagen, das sind chronische Patienten, die brauchen ihr Leben lang Säureblocker, um quasi die Magenprobleme loszuwerden, kann man sehen, dass die in 2-3 Wochen hervorragende Ergebnisse erzielen. Also ist vielleicht nicht immer so, aber das, was ich da erlebt habe, war schon sehr eindrücklich.
Wir haben jetzt ja schon wahnsinnig viel gelernt, obwohl wir, ich eher medizinischer Volllaie bin, Inka weniger. Inka ist Rettungssanitäterin gewesen.
Aber trotzdem im Vergleich Laie.
Absolut. Aber trotzdem hast du natürlich auch einen medizinischeren Blick darauf. Dürfte für dich, denke ich, auch spannend sein. Kann die europäische Medizinkultur, können wir was lernen von der indischen? Wenn ja, was ist das?
Also was man schon lernen kann, ist Geduld. Also es ist nicht so, dass man eben eine Pille schluckt und dann auf Heilung hofft, sondern das ist ein Prozess. Und gerade in der indischen Medizin, also die vorbereitenden Behandlungen durch innere Anwendung von Präparaten, immer spielt die Ernährung eine große Rolle. Also Sie werden niemals einen indischen Arzt verlassen, ohne dass er Ihnen ein Ernährungskonzept an die Hand gegeben hat. Also das spielt ja bei uns meist eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also da sollte man viel mehr den Fokus drauf legen. Einfach schon mal eine gute Ernährung ist schon mal die halbe Miete. Und dann eben diese Prozesshaftigkeit, ne? Dass Heilung eben nicht eine Geschichte ist, die sich von heute auf morgen vollzieht. Genauso wie Krankheit in der Regel auch Zeit braucht, bis sie ausbricht, so braucht eben auch Heilung ihre Zeit.
Da fühle ich mich ein bisschen ertappt, Herr Dr. Ramm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das scheint so ein bisschen so eine europäische Macke zu sein. Es ist schon so, wenn ich zum Arzt gehe, dann erwarte ich oder ich hoffe zumindest, dass mir dann in dem Moment, an dem Tag geholfen wird und dann ist gut. Wahrscheinlich muss man lernen, sich wieder ein bisschen mehr zurückzunehmen und dem Ganzen Zeit zu geben und vielleicht auch selbst etwas mehr in seine eigene Heilung und seine Gesundheit zu investieren, oder?
Also ich denke, Lebensstil, ne, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also diese Kombination aus, du musst dich gut ernähren, du musst vielleicht Yoga-Übungen machen, was ja in der indischen Medizin auch eine große Rolle spielt, und du musst deinen Lebensrhythmus umändern, das kommt bei uns häufig viel zu kurz. Und da sollten wir viel, viel mehr unser Augenmerk drauf legen.
Es gibt viele Menschen, die behaupten, indische Medizin sei mittelalterlicher Hokuspokus. Was sagen Sie denen denn?
Es war ja nicht alles schlecht im Mittelalter, also weder bei uns noch in Indien. Und der große Vorteil ist natürlich diese lange Erfahrung. Also vergleichen Sie es mal hier mit einem Hausarzt, der 40 Jahre Berufserfahrung hat. Der hat jetzt natürlich externe Evidenz durch Studien, klar, aber er hat eine riesige interne Evidenz durch seine persönliche Erfahrung. Der hat Tausende von Patienten gesehen, Tausende von Fällen und kann natürlich durch seinen Erfahrungsschatz sehr gut einschätzen, ob das jetzt ein lebensbedrohlicher Verlauf ist oder ob man da noch etwas zuwarten kann. Also wissen Sie ja vielleicht auch, wenn Sie lange Zeit Rettungssanitäter waren, dann gehen Sie ganz anders an die Sache dran,
absolut,
weil Sie eben eine interne Evidenz haben.
Ja. Letzte Frage, Herr Ramp. Während wir telefonieren, erwischen wir Sie mit einer sehr ledierten Schulter. Sie haben sich das Schlüsselbein gebrochen nach einem Fahrradunfall. Zuallererst mal gute Besserung. Aber
danke.
Die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, behandeln Sie Ihre Schulter mit indischer Medizin?
Also ich konnte nicht gleich operiert werden, weil kein OP-Platz frei war wegen der Umstände, die gerade herrschen. Und da hat mir mein indischer Kollege hat mir schon mal eine abschwellende Rezeptur verordnet, die tatsächlich war ein großer Bluterguss, Lymphschwellung und das hat schon mal sehr gut geholfen. Und jetzt zur Knochenregeneration nehme ich ein Präparat ein. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt, was da alles drin ist. Ich nehme es einfach, ich vertraue ihm da und hoffe, dass bei der Röntgenkontrolle nächste Woche sich das natürlich dann positiv auswirkt.
Ein Mann, der das lebt, was er predigt, Dr. Thomas Ramp. Er ist Leiter des Instituts für Naturheilkunde und indische Medizin an den Kliniken Essen-Mitte. Lieber Herr Ramp, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist Folge 2, Wissenschaft und Natur im Themenmonat Delhi.
Diese irre Stadt Delhi schreibt jeden Tag ihre eigenen Geschichten. Wir könnten euch wahrscheinlich 15, 20, 25 Folgen allein zu Delhi produzieren mit den ganzen Abenteuern, die uns da während unserer Recherchen irgendwie über den Weg gelaufen sind, angesprungen haben. Aber Delhi und seine Schlangeninvasion, das war dann doch eine Meldung für sich, oder?
Mhm. Also Delhi hat ein ausgewachsenes Schlangenproblem, das kann man schon so sagen. Wie hast du es so schon angekündigt, Max? Schlange im Büroschrank, Schlange in der Toilette, Schlange unter dem Autositz, das habe ich mir gemerkt. Also jedes Jahr steigen die Zahlen von Begegnungen zwischen Mensch und Schlange weiter in Delhi. Und oft geht das ja für eine von beiden Seiten nicht wirklich gut aus. Eins vorweg, das Problem, das sind meistens nicht die Schlangen, sondern die Menschen. Wie so oft.
Ja,
ne?
Wollte ich auch gerade sagen, wie so oft. Wir haben uns gefragt, wie kommt eine dermaßen überfüllte Stadt mit Schlangen zurecht und wo kommen die alle her plötzlich, oder?
Ja, und wie ist es bitte, wenn man seinen Alltag in einer Megacity mit tödlichen, teils tödlichen Giftschlangen teilen muss? Ich meine, Schlange unterm Kopfkissen. Also für mich ist dieses Thema ein kleines bisschen aufreibend. Aber Max, der hat sich durch halb Delhi gewühlt, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Und jetzt verrat mir und uns endlich, mit wem du gesprochen hast, bitte.
Durch halb Delhi geschlängelt habe ich mich. Vorneweg, es hat echt Spaß gemacht, also wirklich. Aber auch das vorneweg, nicht alle Geschichten, die gleich folgen, haben ein Happy End. Aber es war inspirierend, extrem spannend, extrem relevant und geholfen hat mir, hat uns und gleich euch dieser Experte hier.
My name is Karthik Satyanarayan. I'm the co-founder and CEO of Wildlife SOS. And we are engaged in conservation, protection of wildlife, protection of forests and running rapid response units across India.
Ja, Karthik ist Vorsitzender der indischen Tierschutzorganisation Wildlife SOS. Die sitzt in Delhi, betreut Projekte in ganz Indien. Aber in Delhi haben Karthik und sein Team vor allem eine Aufgabe, nämlich Schlangen einfangen.
Was ich an Schlangen immer total faszinierend finde, viele können sehr plötzlich sehr schnell sein. ist vielleicht so ein Klischee von Schlangen, aber so erst ganz ruhig und dann bam, schießen die blitzartig vor, wenn sie wollen. Also das aus meiner Laienbeschreibung. Was für Schlangenarten gibt es denn erstmal, Delhi?
Einige, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber es sind ungefähr 30 Arten, die allermeisten davon ungefährlich. Ja, ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist wie bei Haifischen, glaube ich, ein weit verbreitetes Klischee, dass alle dieser Art gefährlich sind. So ist es natürlich nicht. Aber zwei hochgefährliche Arten gibt es, und zwar sehr, sehr giftig, die Kobra und den Kreid. Aber alle diese Schlangen, die haben eins gemeinsam, ihr Lebensraum, der schrumpft gewaltig und die Menschen sind nicht allzu gut, auf sie zu sprechen. Kartik verrät euch gleich die Details, aber einmal fürs Organisatorische vorneweg. Wir lassen seine O-Töne im englischen Original stehen. Sein Englisch ist wirklich super und ich glaube, so lernt man ihn auch einfach ein bisschen besser kennen. Also, Kartik.
Snakes face a lot of problems in Delhi. Number one, they are completely misunderstood. So people think every snake out there is going to bite them, is going to attack them. So that's a big problem, misunderstood snakes. Number two, there's a serious, serious shortage of habitat for snakes. Now they are literally living in the gutters, in small little tributaries and cracks in the walls and small little micro habitat pockets between other residential areas or busy industrial areas. So that's what they're living in.
Finde ich wichtig, was er sagt. Also, dass nicht jede Schlange da draußen darauf abzielt, Menschen beißen und attackieren zu wollen. Ne? Also Klischee-Denken über Schlangen einerseits, weil die meisten in Wirklichkeit ungefährlich sind, und die schrumpfenden Lebensräume in Delhi dann aber andererseits. Also, dass die Tiere dann ja gezwungen sind, irgendwohin auszuweichen. Also in Gräben, Abwasserkanäle und Wohngegenden. Und dann auf einmal nur noch das Mikrohabitat.
Ja, Microhabitat,
hat
gesagt, ne?
Ja, Microhabitat.
Genau,
ja.
Absurd, aber wahr. Aber obwohl die Stadt so riesig ist, es gibt einfach nicht genügend Platz für alle. Wir hatten es eingangs ja schon mit dem Smog, der unter anderem durch Baustaub verursacht wird. Und der Bauboom in Delhi in den letzten Jahren, der war wirklich gewaltig. Ja? Immer mehr Parks, immer mehr Grünflächen sind verschwunden. Und wo früher noch eine Wiese mit ein paar Büschen und einem Bächlein war, so hat es Kartik mir erklärt, da steht heute dann einfach eine Einkaufsmall, ja, und die Schlangen, die müssen irgendwo hin.
Also Schlangen waren schon die ganze Zeit da und werden jetzt einfach öfter vertrieben und aufgescheucht.
Genau, ja, deshalb stimmt das Bild der Schlangeninvasion, das ganz viel in Indien auch benutzt wird, das stimmt natürlich nicht ganz. Ja. Die Schlangen kommen ja nicht von außen dazu, die nehmen nichts ein, die nehmen nichts weg. So hat es Kartik mir erklärt, weil die Schlangen waren ja auch schon vorher da, ja, lange vor den Menschen übrigens auch in der Region.
We get them to understand that here is a snake that has lived much before these people even bought their home or that residential block was even built up. So does it not make it important for us to at least be tolerant of such species that lived here before us, that inherited the place before we came here? And then very often most people understand. They are much more understanding and they make sure they save the hotline number so that they can share it with their friends, their families. That helps spread the word and that helps educate people about being more tolerant about snakes.
Okay, Kartik will bei den Menschen Verständnis und Respekt schaffen für die Schlangen, die es ja schon seit Millionen Jahren auf unserem Planeten gibt. Das klingt erstmal sinnvoll, aber also wenn ich den Badschrank aufmache und da liegt eine Kobra drin, ist mir das, muss ich zugeben, in dem Moment wahrscheinlich sehr egal. Okay, aber Kartik sagt, dann gibt es die Hotline, die hat er erwähnt. Kommt Kartik dann oder wie funktioniert das Ganze genau?
Ja, also es ist im Grunde so eine Art Schlangennotruf. Ja? Also du findest in einer Alltagssituation, zum Beispiel in deinem Badezimmerschrank, eine Schlange, dann rufst du da an und dann kommt Kartik selber oder seine Leute kommen vorbei und fangen die Schlange ein. Die Zahlen dieser Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Schlange in Delhi, die steigen stetig. Aktuell fahren Kartik und sein Team um die 30 Einsätze am Tag. Das ist für eine Naturschutzorganisation schon wirklich sehr, sehr viel. Und die erste und wichtigste Anweisung, die die am Telefon immer geben, Inka, was meinst du, was sagen die den Leuten?
Wegrennen, nicht anfassen.
Ja, tatsächlich. Klingt blöd, aber auf keinen Fall versuchen, die Schlange selber zu fangen. Das Allerwichtigste.
Ja. Gut, würde ich mich eh nicht trauen.
Aber ja, du lachst, aber er hat gesagt, das machen wirklich viele Menschen. Die sind unbelehrbar. Die versuchen es erstmal selber, ohne natürlich zu wissen, was sie da genau für eine Schlange vor sich haben. Ne?
Aber das würde ich mich nicht trauen. Also wie fängt man eine Schlange? Wie fängt Kartik, also wie fangen die Schlangen ein?
Er sagt, also im Grunde so, wie du es auch machen würdest, Inka, mit bloßen Händen nämlich.
Nicht.
Manchmal benutzen sie auch so einen Schlangenhaken, aber auch bei den giftigen Schlangen benutzen sie in der Regel die Hände. Das geht am besten, das ist am stressfreisten für das Tier und dann stecken sie sie in den Stoffsack. Ja? Und wenn man sich mit den Tieren gut auskennt, ist das wohl alles, Zitat, gar kein Problem, sagt Kartik. Aber auch hier sind das Problem oft eher die Menschen und nicht die Tiere.
It is harder to manage a crowd of crazy people trying to kill a snake than catch the snake itself. You know, it's much, much easier to bag the snake and put it away safely. But to convince people to not kill the snake, that the snake is not going to chase them, take revenge and attack them, is a bigger challenge.
Also klar, dass die Menschen Angst haben, wenn sie eine Schlange sehen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber diese Angst, die hilft natürlich niemandem, ne? Also Katiks Hauptaufgabe ist, die Leute davon zu überzeugen, die Schlange nicht zu töten. Und das ist viel, viel schwieriger als der einfache Akt, die Schlange in einen Sack zu stecken.
Genau so ist es. Mhm. Aber Katik funktioniert da wie so ein Uhrwerk. Ja? Der hat die absolute Ruhe weg, macht das ganz routiniert, reißt da seinen Job ab und der nutzt dann jeden Einsatz auch direkt für Aufklärung.
Once we pull the snake out or rescue it, then we make sure those people look at it closely, understand what the species is, explain to them how important it is ecologically for snakes to be there in our habitat and balance the ecosystem around us.
Boah, immer wieder zu erklären, warum Schlangen dringend einen Platz im biologischen System brauchen.
Ja, immer wieder.
Das klingt, als sei Katik ziemlich ja, unermüdlich in seiner Arbeit. Was macht er denn mit den eingefangenen Schlangen? Also wo kommen die hin?
Die hebt er dir auf für deinen Badeschrank und schickt sie dir nach Deutschland. Mhm. Die werden außerhalb der Stadt in der Wildnis und im Wald ausgesetzt.
Okay, und wie lange macht Katik das Ganze schon?
Fast 30 Jahre hat er auf der Uhr jetzt. Also ganz schön lange
30?
Schon. 30, ja.
Okay, viele Geschichten. Wahrscheinlich, ne? Also in 30 Jahren ist bestimmt eine ganze Menge passiert.
Ja, da ist einiges zusammengekommen, also Unmengen. Mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht mit ihm. Seine Begeisterung, die ist so ansteckend, finde ich. Man hört das teilweise auch in den O-Tönen, seine Faszination und ich kann da stundenlang zuhören. Ich kann euch nicht alle Geschichten wiedergeben hier an dieser Stelle, das würde den Rahmen sprengen. Genau, ein paar habe ich mitgebracht und bei einer davon passt ausnahmsweise dann auch mal der Begriff Invasion, Schlangeninvasion.
Das klingt erstmal nach Nervenkitzel. Oder wird es jetzt ganz unangenehm gruselig?
Kannst du selbst entscheiden gleich, wenn du es gehört hast. Es war so, sein Team hatte eine Python gefangen. Also eine Würgeschlange, die nicht giftig und tendenziell eher ungefährlich ist. Und hatten die eingefangen. Und als sie zurück im Hauptquartier waren und diese Transportbox aufgemacht haben, dann haben sie gesehen, dass die Schlange in der Zwischenzeit auf der Fahrt Eier gelegt hatte in dieser Kiste. So, und weil sie die Schlange mit diesem offenen Gelege so nicht aussetzen können und weil Mama Schlange extrem aggressiv war, haben sie diese Kiste dann erstmal wieder zugemacht und erstmal in der Ecke geschoben und mal ein paar Tage stehen gelassen, ja, damit sich da die ganze Familie einmal kurz beruhigt. Aber das dicke Ende kam dann halt noch. Wir hören mal rein.
Somebody in our kitchen, one of our staff members in our kitchen, said, you know, there's a snake in the kitchen. And we're like, what? How is there a snake in your kitchen? And then one of the staff members said, I think there's a snake in the washing machine. And there was another staff member saying, I think there's a snake in the bathroom. And we're like, what the hell is going on? And then we found out that these baby pythons had hatched and they had decided to get out of the box and go on little adventures. So we had to spend hours and hours finding these baby pythons and rounding them up and accounting for each one. So that was quite a drama.
What the hell is going on? Also, irgendwie niedlich aber auch, ne? Also das Drama, wie er das beschreibt. Ja. Obwohl so lauter kleine Baby-Pythons im ganzen Büro, I don't know. Also wenn man Schlangen mag, ist das vielleicht ganz lustig. Und die kleinen Schlangen waren ja auch in guten Händen. Die sind ja im richtigen Büro geschlüpft, ne?
Ja, ich gehe mal, das kann man so sagen.
Ich gehe mal davon aus, dass da aber auch in den ganzen Jahren bestimmt nicht so schöne Geschichten dabei waren, die er erlebt hat, oder?
Nein, da waren schlimme Geschichten dabei von Leuten, die einen 100 Jahre alten Baum fällen, weil da ganz oben in der Krone auf dem Ast eine Schlange lag, die sie nicht da haben wollten. Oder, was hat er noch erzählt, ein wütender Mob von 20 Leuten, die mit Holzlatten und Ästen auf so eine völlig harmlose Python eingedroschen haben auf der Straße. Also einfach völlig unverhältnismäßiges Verhalten. Ne?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Mitleid mit einer Schlange haben würde.
Tja, die Python. Und dann gab es tatsächlich noch eine furchtbar tragische Geschichte. Da war ein Kind involviert, ein 5-jähriges Mädchen. Und das wurde von einem Kreid gebissen, also eine hochgiftige Schlange.
So there was this one situation where I think a 5-year-old girl was bitten by a snake. So we went and identified the snake quickly and it was a krait, which was a venomous snake. And so we rushed to the hospital and we found her parents outside the hospital with the child. And we said, let's take the child into the hospital quickly. But the parents believed much more in a medicine man. They were not willing to believe in science. They were not willing to believe in doctors. They came from a very rural part of India, but they just wouldn't listen to us. And they kept her outside the hospital on the ground. And there was this medicine man who came and brought a broomstick. And he said that I will ward off the evil spirits and I can suck the venom out. And he put some piece of wood on the bite site and things like that. And sadly, we saw her die right there in front of us and we couldn't do anything about it. So that is something that will always haunt me, that, you know, people in India need to be educated about how important it is to get a victim of snake bite immediately to the hospital.
Boah, also ich kann total verstehen, dass ihn das für immer verfolgen wird, ja, heftig, wie er gesagt, ne, hat. Ja, also eine Fünfjährige, die von einem sehr giftigen Kreid gebissen worden und dann vor seinen Augen gestorben ist und das nur, weil die Eltern sie nicht ins Krankenhaus bringen wollten, sondern lieber zu einem Schaman mit einem Besenstiel. Also das, ja, das kann nicht sein.
Der Besenstiel, das ist so ein Schlagwort, das ist mir, ja, auch total hängen geblieben. Ja. Mhm. Irre, ja. Aber ist tatsächlich so passiert. Ja.
Ich finde, also das macht Katiks Arbeit aber auch umso wichtiger, ne, dafür Aufklärung zu sorgen, wie wichtig es ist, nach einem giftigen Schlangenbiss sofort ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Also, ja, Krankenhaus. War Katik auch schon mal im Krankenhaus oder ist er selbst schon mal gebissen worden?
Er sagt, es sei in den 30 Jahren zweimal passiert, dass er gebissen worden ist. Sehr, sehr gute Geschichten übrigens auch. Das eine Mal hat er sich mit Absicht beißen lassen von einer Wasserschlange, mhm, weil er halt mal sehen wollte, wie sieht denn so die Bisswunde aus, wie sehr blutet das. Ja, also er wollte einfach mal wissen, womit das da zu tun hat. Also wirklich ein ganz harter Hund, der, ja, Typ. Und das zweite Mal, da waren ausgerechnet deutsche Journalisten involviert. Aber liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Explore. Ich war es nicht, du warst es auch nicht, es war irgendjemand anderes. Aber es waren deutsche Journalisten, sehr kuriose Geschichte. Wir hören mal rein.
There was a very embarrassing situation once where I was actually talking about a sand boa, a red sand boa. In fact, it was a TV crew from Germany and they were interviewing me about how harmless these snakes are. And I was telling them that the snake doesn't even bite. And as I was talking, the cameraman started laughing at me. And I was like, what are you laughing at? And I started looking down. And the snake had gently started putting a part of my forefinger into its mouth. And I was like, this snake never bites. And I'm so embarrassed that this is happening on TV.
This snake never bites. Das ist lustig vor laufender Kamera. Das finde ich gut. Aber jetzt mal ehrlich, sich extra von einer Schlange beißen zu lassen, mitten in der Nacht giftige Kobras einzufangen und immer wieder erklären, erklären, erklären. Und das seit 30 Jahren. Was treibt Katik an? Wo kommt diese Leidenschaft her?
Ja, sehr gute Frage und im Grunde eigentlich auch ein perfektes Schlusswort. Katik.
We owe a duty to this planet. And a duty means that we have to be responsible about nature's creatures. Mother Nature has been very generous with us. And she's given us everything that we've turned into other things. But what do human beings leave for her? What do we give back? We only, you know, pollute the waters, destroy the forests, kill her creatures. So it's important for us to be responsible. So I hope to perform this duty for every day of my life, as long as I can breathe and exist.
Und wenn es mitten in der Megacity Delhi ist, ja, dankbar sein, der Natur jeden Tag was zurückgeben, solange er lebt, bis zum letzten Atemzug. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Mhm. Beeindruckende Person, Katik Satyanarayan, Vorsitzender der indischen Naturschutzorganisation Wildlife SOS. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und liebe Grüße von uns nach Delhi.
Was für ein spannender Ritt durch zwei Delhi-Folgen.
Das kannst du wohl sagen. Also.
Ja, ich muss die ganze Zeit daran denken, was uns der langjährige Delhi-Korrespondent Peter Gerhardt in Folge 1 erzählt hat, dass das Land im Umbruch ist und er sich so sehr wünscht, dass sich die Menschen in Delhi und in Indien auf den Weg in eine liberale und offene Gesellschaft machen. Also hört da gerne nochmal rein in die erste Folge. Da geht es auch um die LGBTIQ-Plus-Szene in Delhi.
Ja, ja, also das stimmt total. Das hat sich eingebrannt, gesellschaftliche, ökologische Abgründe einerseits und dann wieder so viele inspirierende, hoffnungsvolle Geschichten von Menschen andererseits. Also Menschen wie Kartik oder auch Dr. Patak aus Folge 1, die sich wirklich bis zum Äußersten aufopfern für ein höheres Ziel. Das macht mich einfach sehr demütig, wenn ich sowas höre. Ja? Also sowas schleppe ich dann noch tagelang mit mir rum und das lässt mich nicht los, aber das ist ja auch gut so.
Also genau das, was du sagst, ne? Das macht auf jeden Fall sehr nachdenklich. Was ich noch mitnehme, und das haben wir jetzt schon häufiger festgestellt in diesem Podcast-Projekt, es lohnt sich einfach immer noch mal den Blick wieder mehr für die Natur zu schärfen und zu begreifen, wie viele Antworten die Natur eigentlich so für uns bereithält. Und das ist mir von Dr. Ramp in dieser Folge noch einmal mehr vor Augen geführt worden.
Ja, ja, absolut. Ja, also war ein toller Monat. Kann ich nicht anders sagen. War echt super, hat echt Spaß gemacht.
Erzähl noch ganz schnell, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Da laufen die Vorbereitungen ja schon, ne?
Genau, ja. Wir starten den neuen Themenmonat an einem Flecken Erde voller Mystik und lernen Menschen kennen mit so kuriosen und so sagenumwobenen Bräuchen, wie es das auf der Welt, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid und wir uns wiederhören aus Madagaskar.
Freue ich mich drauf.
Yes.
Und worüber wir uns auch freuen, sind eure Fragen, eure Kritik oder eure Themenideen. Also die immer gerne an uns. Kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wenn ihr dann noch Explore abonniert und bewertet, dann sind wir glücklich.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal. Namaste.
Bleibt gesund, liebe Grüße und bis demnächst. Ciao.